SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Wer gerne schlemmt und das auf hohem Niveau, der ist im Saarland richtig aufgehoben, fühlt sich wohl hier, gibt's jede Menge Gründe dafür. Und jetzt ganz neu nochmal wieder Gründe in der neuen Ausgabe des Gourmillo. Da sind gleich 4 saarländische Restaurants ausgezeichnet worden. Victor's Fine Dining, Gästehaus Klaus Erfurt, Esplanade und das Midi in St. Ingbert haben unterschiedliche Bewertungen bekommen, aber insgesamt einfach Top-Leistungen hier im Saarland. Ja, aber mal ganz ehrlich gesagt, diese Haute Cuisine, das ist ja nicht für jeden was und das ist auch nicht für jeden Tag, das ist mal klar. Ein lecker zubereitetes Schweinefilet oder eine feine Pilzpfanne, also gute Küche ohne Gourmet-Auszeichnung, die gibt's im Saarland immer weniger. Bei mir im Studio ist Sarah Sassur aus der SR Wirtschaftsredaktion. Sarah, es gibt noch knapp 2500 Betriebe im Gastgewerbe. Das hört sich viel an, aber es werden immer weniger. Wir haben das in letzter Zeit auch immer häufiger gemeldet. Woran liegt das denn, dass die, ich sag mal, normalen Restaurants um ihre Existenz kämpfen müssen?
Ja, also seit der Pandemie im Prinzip sind die Umsätze immer wieder gesunken. Die haben sich zwischendrin immer noch mal so ein bisschen stabilisiert, aber dann eben noch nicht auf dieses Vor-Corona-Niveau wieder gehoben. Und die Gastronomiebetriebe, die haben einfach mit ganz schön vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Die Nachfolger fehlen in vielen Familienbetrieben, die wir hier in den Orten so haben. Die Kinder machen lieber was anderes, als in die Gastronomie zu gehen, weil die halt sehen, die Eltern haben unheimlich viel gearbeitet und das wollen die einfach nicht mehr. Aber generell fehlen eben Fachkräfte. Schon seit Jahren hat die Gastronomie da Gewerbe auch Azubis zu finden. Gerade jetzt hat der DEHOGA gesagt, so ein bisschen erholt sich das wieder, aber es reicht eben noch nicht. Und da zeigen sich jetzt einfach die Konsequenzen aus diesen vergangenen Jahren, wo es eben zu wenig Azubis gab. Die Fachkräfte fehlen jetzt, Köche, Restaurantfachleute. Und dann haben wir ja noch so Themen wie Mehrwertsteuer. Restaurants, die müssen ihr Essen mit 19% besteuern. Und wer Essen to go kauft, zum Beispiel aus dem Supermarkt einen Salat, der zahlt dann nur 7% Mehrwertsteuer drauf. Und dann sind dann noch eben Arbeitszeiten und Löhne als Problemfelder.
Wo sind denn die Fachkräfte hin? Irgendwo müssen die Leute doch weiter arbeiten, denke ich.
Ja, die sind teilweise schon noch in der Branche, aber die machen dann was, wo sie geregeltere Arbeitszeiten haben. Also die gehen zum Beispiel in Kantinen, ne, von Seniorenheimen beispielsweise oder Schulen machen sowas, wo sich eben die Arbeit auf mehr Köpfe verteilt, weil genau das andere haben wir ja in den Restaurants. Da ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, zum Teil auch geteilt, mittags und dann nochmal abends kommen. Das brennt einen halt aus und die gehen dann in die Großküchen, in die Lebensmittelindustrie und in den Restaurants, verbleiben dann schon noch welche, aber da müssen die Restaurants denen auch entgegenkommen. Da gibt es dann mehr Ruhetage, das haben wir ja alle irgendwie schon mal erlebt. Ne? Wer montags essen gehen will, hat es schwer oder die machen dann nur einen Tag am Wochenende auf.
Das Saarland hat ja den Tourismus als eine tragende Säule der Wirtschaft definiert. Hm. Dazu gehört natürlich auch die Gastronomie. Wenn Wander- und Radtouristen entlang der Strecke jetzt aber keine Einkehrmöglichkeiten finden, ja, dann geht es ja in dem Punkt damit mit dem Tourismus auch wieder runter.
Ja, genau. Also ich habe im vergangenen Sommer auch mit einer Wandergruppe gesprochen, die im nördlichen Saarland unterwegs war und die haben gesagt, wunderschön hier, ganz tolle Wanderwege, aber wo können wir denn einkehren? Das ist dann schon ein Problem. Mhm. Aber Wirtschaftsminister Barke hat angekündigt, bald schon soll es ein Förderprogramm für Gastronomen geben und da steckt auch ein bisschen Geld dahinter. 25 Millionen Euro hat dieses Förderprogramm. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt wieder mehr Azubis. Das ist ja auch schon mal ein gutes Signal, aber das dauert eben, bis das alles fruchten wird. Und da braucht eben die Gastronomie noch ein bisschen Durchhaltevermögen. Nur die Frage ist, wie viele Betriebe haben den langen Atem noch?
Gut essen gehen abseits der Sterneküche ist im Saarland möglich, aber die Restaurants haben Schwierigkeiten. Sarah Sassur hat uns auf den neuesten Stand gebracht. Es soll auch noch ein bisschen Lösungsmöglichkeiten geben. Werden wir dann sehen, ob das fruchtet hier auf SR3 in der Region am Nachmittag. Die Frankreich-Strategie des Saarlandes ist mittlerweile fast 11 Jahre alt. Aufgelegt worden ist sie ja damals mit dem Ziel, dass die Saarländerinnen und Saarländer bis 2043 zweisprachig werden sollen. Hört sich noch weit an, aber ja, da müssen wir schon mal langsam so weit sein. Jetzt gibt es die Neuauflage dieser Frankreich-Strategie unter dem Titel Frankreich-Strategie Plus oder auch Plus. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat sie heute vorgestellt und die perfekte Zweisprachigkeit, die steht da nicht mehr im Vordergrund. So viel kann ich schon mal verraten. Meine Kollegin Sabine Wachs war bei der Vorstellung dabei. Sabine, wenn die Zweisprachigkeit jetzt nicht mehr der Schwerpunkt ist, worum geht's denn dann in der Neuauflage?
Also es geht schon auch noch um die französische Sprache, aber eben nicht mehr darum, dass alle Menschen im Saarland tatsächlich fließend Französisch sprechen sollen 2043. Die Sprache, so hat das Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ausgedrückt, die ist jetzt nicht mehr das Ziel, sondern das Mittel zum Zweck. Also das heißt, die Landesregierung will dafür sorgen, dass möglichst viele Saarländerinnen und Saarländer einen Bezug zur französischen Sprache kriegen und darüber dann auch eben zum Land, zu Frankreich.
Und was soll das konkret heißen?
Dass die Menschen zum Beispiel von der Kita bis ins hohe Alter Lernangebote erhalten sollen. Also unter anderem will die Landesregierung Französischunterricht in den Grundschulklassen 1 und 2 einführen. Bisher gibt es den erst ab der 3. Klasse und davor aber schon ja spielerisch in vielen Kitas. Also das heißt, da ist dann auch eine Lücke, die geschlossen werden soll. Wann genau das kommen wird, das ist unklar und noch gibt es auch nicht genügend Lehrer dafür. Daran will die Landesregierung aber jetzt arbeiten. Außerdem soll es Angebote geben für Auszubildende, für Studierende und auch für Arbeitnehmer. Lebenslanges Französischlernen war das Stichwort da. Und Französisch und die Tatsache, dass wir hier unsere Nachbarn verstehen, das sei nämlich das Alleinstellungsmerkmal des Saarlandes in Deutschland. Und damit will die Landesregierung in Zukunft dann auch mehr werben, um Fachkräfte ins Saarland zu holen. Sie sollen aus Deutschland kommen, aber eben auch aus dem französischsprachigen Raum.
Aha, du sagst französischsprachiger Raum, das heißt, das geht nicht mehr nur um Frankreich.
Genau, das Saarland hat ja jetzt seit Oktober letzten Jahres einen Beobachterstatus in der Internationalen Organisation der Frankophonie. Das ist ein Netzwerk französischsprachiger Länder und Länder, die die französische Sprache fördern. Und da erhofft sich die Landesregierung vor allem auch wirtschaftlich neue Kontakte, neue Wege der Zusammenarbeit mit Ländern wie zum Beispiel Kanada oder auch afrikanischen Ländern, in denen Französisch gesprochen wird. Und deswegen heißt es in der Neuauflage der Frankreich-Strategie auch, man wolle eben diese Strategie nicht nur inhaltlich erweitern, sondern auch geografisch. Und das hält die Expertenkommission für sinnvoll, die sich eben angeschaut hat, was in der alten Frankreich-Strategie fehlt. Da saßen 10 Personen drin unter der Leitung der Politikwissenschaftlerin und Expertin für französische, deutsch-französische Beziehungen Claire Demesmet. Da haben ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Jobs und auch unterschiedlichen Alters mitgearbeitet, diese Strategie auf den Prüfstand gestellt und der Landesregierung dann eben Vorschläge gemacht, was noch besser laufen könnte.
Noch mehr konkrete Details der Frankreich-Strategie will die Landesregierung im März vorstellen. Da ist also noch mehr geplant, aber allein das, was wir jetzt so besprochen haben, das wird ja schon Geld kosten. Wie soll das finanziert werden?
Aus dem Landeshaushalt wie bisher auch. Das heißt zum Beispiel, wenn es um die Lehrer geht, Französischlehrer, dann ist das Bildungsministerium dran. Dass es ein eigenes Budget für bestimmte Projekte der Frankreich-Strategie geben könnte, das schließt Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin, zwar nicht ganz aus, aber das Problem ist im Saarland ja die Haushaltslage, die ist nicht rosig, der Schuldenstand ist hoch und daher ist es auch fraglich, wie schlagkräftig die Finanzierung der neuen Frankreich-Strategie am Ende sein wird.
Die SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat heute die neue Frankreich-Strategie ihrer Regierung vorgestellt. Frankreich-Strategie Plus hat sie sie genannt. Und Sabine Wachs hat uns mit Infos dazu versorgt. Vielen Dank. Die Grundsteuerbescheide gehen raus an die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen im Saarland, ist bei Ihnen vielleicht auch schon reingeflattert. Ja, und für manche gibt es da ein böses Erwachen. Erhöhungen um das Vierfache gibt es da teilweise. Bei manchen ist es auch billiger geworden, aber ein Hausbesitzer hat sich bei uns hier gemeldet. Da sind Reihenhäuser zum Beispiel unterschiedlich eingestuft worden bei der Grundsteuer. Wir haben darüber berichtet hier auf SR3. Christoph Walter ist Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler im Saarland. Ja, Herr Walter, Sie sind ja auch Steuerberater hauptberuflich. Sind bei Ihnen solche deutlichen Erhöhungen auch schon aufgeschlagen in der Praxis?
So was haben wir jetzt noch nicht gehabt. Mhm. Also da ist aber irgendwie, denke ich mal, dass bei der Erklärung irgendwas schiefgelaufen ist. Ich nehme an, die Leute haben ihre Erklärung selber gemacht und das sind vielleicht unterschiedliche Grundstücksgrößen angegeben werden, vielleicht Quadratmeterzahlen, vielleicht hat er einen Wintergarten. Ja, das sind Unterschiede, die letztendlich zu einem höheren, zu einem unterschiedlichen Grundsteuerwert führen können.
Mhm. Was mache ich denn jetzt als Hausbesitzerin, wenn ich so eine deutliche Erhöhung bekommen habe?
Also wenn Sie jetzt Ihren Grundsteuerbescheid bekommen haben von Ihrer Gemeinde, dann sollten Sie den kontrollieren, ob die Steuermesszahlen, die da drin stehen, identisch sind mit dem Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes. Und ansonsten können Sie eigentlich nur, wenn Sie enorme Abweichungen zu ihrer alten Grundsteuer haben, recherchieren, auf was das beruht. Weil die ganzen Grundstückswerte sind ja komplett neu erfolgt. Und die Grundsteuermessbescheide, die darauf ergangen sind, sind auch mit dem alten Recht überhaupt nicht vergleichbar. Und die Gemeinde greift diese Werte auf und setzt die in den Grundsteuerbescheid um und hat dann halt ihnen ein Ergebnis präsentiert, mit dem sie dann wahrscheinlich nicht zufrieden sind.
Ja, das kann ich mal annehmen bei dem, was wir da so hören. Aber das Problem ist doch, diese Grundsteuermessbescheide, die sind schon vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, rausgegangen an die Hausbesitzer. Und da stand da eine Zahl drin, die konnte man ja in dem Fall noch gar nicht umrechnen, weil man nicht wusste, was macht meine Gemeinde daraus. Und jetzt sehe ich, was meine Gemeinde daraus macht, und es ist zum Teil eine Erhöhung, eine deutliche Erhöhung. Kann ich denn da jetzt noch Widerspruch einlegen?
Also wenn jetzt die Einspruchsfrist abgelaufen ist für die Bescheide, die Sie vom Finanzamt bekommen haben, dann können Sie gegen diese ursprünglichen Bescheide jetzt nichts mehr tun. Wenn Sie feststellen sollten, dass da ein Fehler vorliegt, dann können Sie immer noch beim Finanzamt eine Fortschreibung des Grundsteuerwertes beantragen. Das geht aber immer nur auf den nächsten 1.1. Und dann wird entsprechend ein neuer Bescheid. Aber für 2025 gilt noch der falsche Bescheid. Ja, die Kröte, die muss man dann schlucken.
Jetzt noch mal kurz zurück zu den Grundsteuermessbescheiden, weil Sie sagten, wenn die Fristen abgelaufen sind, die sind ja in der Regel abgelaufen. Und es hieß auch damals, gab es unterschiedliche Informationen, von wegen einfach mal pro forma Widerspruch einlegen. Von anderer Seite hieß es, nee, braucht man nicht zu machen, das bringt nichts, das überlastet nur die Ämter. Da sind ja jetzt die, die nicht pro forma Widerspruch eingelegt haben, womöglich ein bisschen gekniffen dann unter Umständen.
Ja, das ist richtig. Also wir haben ja geraten dazu, Einspruch einzulegen. Jetzt aus anderen Gründen. Jetzt. Wir wissen ja nicht, wie die einzelnen Bescheide aussehen. Nein, uns ging es ja darum, dass das neue Grundsteuerrecht nach unserer Meinung enorm fehlerbehaftet ist. Das fängt an mit den Bodenrichtwerten, die zu teil abstrusen Ergebnissen führen. Und auch bei den Wohnimmobilien werden Ertragswerte angesetzt und die haben eigentlich mit normalen Mieten überhaupt nichts zu tun. Also das waren die zwei wesentlichen Kritikpunkte, die wir haben an dem neuen Recht und haben deshalb unseren Mitgliedern geraten, legt gegen die Bescheide Einspruch ein.
Der Steuerzahlerbund, der hofft jetzt darauf, dass seine Musterklage gegen die neue Grundsteuer erfolgreich ist. Und wir müssen sagen, die Grundsteuer, die betrifft nicht nur Hausbesitzer, sondern die betrifft auch Mieter, Mieterinnen, denn die kann umgelegt werden. Und da rät Christoph Walter vom Bund der Steuerzahler in unserem Interview, bei einer deutlichen Erhöhung erstmal das Gespräch mit dem Vermieter vielleicht zu suchen, ob der prüfen kann, ob es einen Fehler gibt oder sonst den Mieterbund einzuschalten. SR3, die Region am Nachmittag. In den letzten Jahren sind ja die Preise fürs Heizen stark gestiegen, vor allem auch durch den Krieg gegen die Ukraine. Teilweise war das ja von der Energiepreisbremse abgefedert worden. Die ist mittlerweile ausgelaufen, aber gleichzeitig sind auch die Kosten für die Heizung wieder zurückgegangen, ein bisschen immerhin. Wir sind nicht ganz da, wo wir mal vor dem Krieg gegen die Ukraine waren. Aber eine Ausnahme ist da überhaupt die Fernwärme. Hier sind die Kosten weiter gestiegen, wobei es regional deutliche Unterschiede gibt. Hier im Saarland sind die Stadtwerke Saarbrücken mit dem Versorger Energiesalor Lux der größte Anbieter für Fernwärme. Da gab es zuletzt vermehrt Beschwerden bei der Verbraucherzentrale hier, eben wegen dieser Kostensteigerungen. Markus, du hast mit der Verbraucherzentrale gesprochen. Was erleben die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale da aktuell in Sachen Heizkosten?
Ja, also die sagen, dass sich wirklich immer mehr Verbraucher, also sowohl Eigentümer, also Hauseigentümer, als auch Mieter bei ihnen anfragen, weil sie sagen, irgendwie mein Fernwärmepreis, der steigt und steigt, und kann das sein? Und einige Verbraucher haben wohl auch gegenüber der Zentrale schon gesagt, die Rechnungen, die sind mittlerweile so hoch, da denkt der ein oder andere wirklich darüber nach, das nicht mehr weiter bezahlen zu wollen, also sprich wirklich sein Haus zu verkaufen oder als Mieter umzuziehen. Wenn man nach aktuellen Zahlen guckt, da gab es gerade von dem Energiedienstleister Techem gab es aktuelle Zahlen, und der hat jetzt gestern auch gemeldet, dass die Fernwärme deutschlandweit im vergangenen Jahr um 27,1% gestiegen ist im Preis, und das im Vergleich zu den anderen Energiedienstleistern Energieträger, die alle günstiger geworden sind im vergangenen Jahr. Guckt man sich noch den Heizspiegel an, den bringt der Mieterbund immer raus. Da war es 2023, war Erdgas noch teurer als Fernwärme. Jetzt 2024 ist Erdgas 300 Euro billiger geworden im Schnitt und Fernwärme ist über 300 Euro teurer geworden.
Wie setzt sich denn der Preis für Fernwärme zusammen? Das ist ja nicht ganz so einfach.
Das ist richtig. Das ist schon einigermaßen kompliziert. Also einmal gibt es diesen Grundpreis, da sind dann die Kosten für das ganze Leitungssystem, also die Rohre, die Bereitstellung, Wartungsarbeiten sind da drin. Und dann gibt es den Arbeitspreis, also was man an Wärme verbraucht. Das läuft dann durch einen Zähler, ähnlich wie man es auch bei einer Gasheizung kennt, und wird per Kilowattstunden abgerechnet. Und dieser Preis, also dieser Arbeitspreis für die Heizung, das macht ungefähr 75, also drei Viertel von den ganzen Kosten aus. Dieser Grundpreis, der zuerst genannt war, macht ein Viertel aus. Dieser gesamte Preis, der bildet sich dann aus einer sogenannten Preiskleidklausel. Das klingt komisch, es ist auch sehr kompliziert. Aber letztendlich berechnen die quasi jedes Vierteljahr alle Kosten, die sie haben beim Einkauf ihrer Energien, die sie dann in ihrem Portfolio für die Wärmeleistung, für die Heizung benutzen. Und am Schluss kommt dann sozusagen ein Preis raus, der in diese Formel eingerechnet wird und wird dann vierteljährlich angepasst.
Das macht ja die Preisvergleiche ja fast unmöglich zwischen den verschiedenen Fernwärmeanbietern, aber mal zumindest schwierig.
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, die Fernwärmenetze sind generell sehr unterschiedlich. Also da macht es auch wirklich was aus. Wenn die jetzt das Wasser über Berge pumpen müssen und Pumpen einsetzen, ist es natürlich teurer, als wenn das Wasser jetzt einen Berg runterläuft. Und die Verbraucherzentralen, die kritisieren hier halt, dass sie sagen, es ist zu intransparent, dass es einfach so ist, dass der Ausgangspreis, also der Preis, von dem aus das nächste Mal angepasst wird, einfach im Belieben ein bisschen vom Anbieter liegt. Also man kann sich diese Formel angucken, das ist ein riesiges Integral. Ich habe es auch mal versucht zu verstehen, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nicht durchgeblickt.
Also es sind ja dann hier im Saarland wahrscheinlich genau die Menschen, die sich an die Verbraucherzentrale wenden, also die, die keine Auswahlmöglichkeiten bei der Heizung haben.
Genau, und da sagen sie auch, da gab es letztes Jahr einen regelrechten Anstieg, und zwar hat offensichtlich Energie Salolux zum Oktober die alten Verträge gekündigt und dann gleich Neuverträge mitgeliefert, und da hat die Verbraucherzentrale gesagt, das ist so nicht in Ordnung, das soll man zurücknehmen. Das hat Energie Salolux aber nicht gemacht, woraufhin dann die Verbraucherzentrale jetzt das Kartellamt eingeschaltet hat. Die haben einen riesigen Fragenkatalog dorthin geschickt mit der Bitte um Antwort, aber diese Antwort vom Kartellamt, die steht momentan noch aus.
Die Preise für Fernwärme sind stark gestiegen, auch hier im Saarland. Markus Persson hat uns informiert, wie diese Preise zustande kommen, ja, und was Betroffene machen können, sich, wenn sie keine Ausweichmöglichkeiten haben, andere Wärme zu bekommen. Also erstmal an die Verbraucherzentrale wenden. Da wird das auch gesammelt und gibt vielleicht Hilfe. SR3-Reporter Markus Persson war das mit den Infos. Das war die Region am Nachmittag mit Dorothee Scharner.